Willkommen zur zweiten Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Langen Nacht der Wissenschaften e.V. und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Ich bin Thomas Prinzler, ich verrate Ihnen etwas. Ich bestehe zu etwa 2/3 aus Wasser. Allerdings Sie und meine Gäste auch. Denn ohne Wasser könnten weder wir noch alle anderen Lebewesen existieren. Und damit ist das Thema für die nächsten Minuten klar. Wasser als Zukunftsressource für Natur und Mensch. 71, und jetzt kommen ein paar Zahlen, 71% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Davon sind 97,5, also fast alles, bedeckt mit salzigem Meerwasser. Und die restlichen 2,5% sind dann Süßwasser und da ist 2/3 im Eis gebunden und so ein knappes Prozent bleibt dann übrig für Flora und Fauna. Aber unser Lebenselixier Wasser ist in Not. Wie groß die Nöte sind, darüber will ich reden mit Regina Gniers. Sie leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung der Berliner Wasserbetriebe Berlin. Professor Jochen Raabe ist seit Juni Chef des Kompetenzzentrums Wasser Berlin. Und wir sind zu Gast bei der Ökosystemforscherin Professor Sonja Jänig am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am schönen Mögelsee. Mit dem Suchbegriff Wasser findet Google 221 Millionen Stichworte in 0,58 Sekunden. Ich gebe Ihnen etwas mehr Zeit. Was verbinden Sie mit Wasser? Ja. Sie sind ja für unser täglich Wasser mitverantwortlich.
Für mich ist Wasser Trinkwasser, also Lebensmittel Nummer eins mit einer hervorragenden Qualität. Und auf der anderen Seite Erholung und Freizeit. Also ich schwimme gerne, bin Kanutin. Also ja, diese zwei Nutzungen sind für mich im Vordergrund.
Frau Jänig.
Für mich ist Wasser, außer dass ich auch zu 2/3 daraus bestehe, ja tatsächlich mein Forschungsgebiet. Beziehungsweise die Organismen, die sich im Wasser befinden, im Süßwasser befinden. Und ich erforsche da, wo diese Tiere hauptsächlich in meinem Fall vorkommen, wie dieses Vorkommen gesteuert wird durch Umweltfaktoren, wie sich die Umweltfaktoren verändern und das Vorkommen der Tiere verändert und wie man vielleicht auch bessere Maßnahmen ergreifen kann, um solche Veränderungen abzufangen.
Herr Raabe.
Ich könnte ganz vielleicht ein bisschen pathetisch antworten, Leben, aber das ist es, genau das ist es, glaube ich. Und erst recht, wenn man merkt, dass Wasser knapp wird oder wo es knapp wird oder wo die Qualität schlecht ist. Und ich habe internationale Projekte gemacht, wo das der Fall war. Dann kommt man zurück nach Berlin in diesem Falle oder in Potsdam, wo ich lebe und sagt, mein Gott, was für eine tolle Qualität haben wir hier und was für ein Schatz ist das. Aber persönlich bin ich auch dem sehr verbunden. So bin ich zum Beispiel Freund des Macquarie Trust, einem englischen Trust, der auf der Sinai-Halbinsel Wasserdämme baut und Bohrlöcher macht bei den Nomaden um das Katharinenkloster drumherum. Und wenn man auch da merkt oder versteht die sehr sensiblen Wasserkreisläufe, die da herrschen und was Wasser aber auch ausmachen kann, ein bisschen zur Hochkultur in diesem Falle, ist das sehr grundlegend.
Wir haben sozusagen einen ganz großen Bogen aufgemacht von dem, was bei uns um die Ecke und im Mögelsee schwimmt, bis zu dem, was an Knappheit in vielen Ländern dieser Welt herrscht. Wir haben immer wieder heißere Sommer. Wetterkapriolen mit längeren Trockenperioden und auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es immer häufiger Starkregenereignisse. Und für viele, die uns jetzt zuhören, wie auch für uns, steht die Frage, wie sicher ist eigentlich die Wasserversorgung in Städten wie Berlin? Wie ist es um die vielen Seen und Flüsse rund um Berlin bestellt? Wie um die Tiere in den Seen und in Flüssen? Und vor allem, wie verändern sich diese ganzen Systeme im Klimawandel? Und sind wir und wenn ja, wie darauf vorbereitet? Viele Fragen. Antworten jetzt. Fangen wir aber ganz praktisch an. Es ist Sommer, alle wollen baden gehen in Berlin und Brandenburg. Alles gut mit der Wasserqualität?
Ja, vielleicht antworte ich von den, wir untersuchen als Berliner Wasserbetriebe im Wesentlichen die Grundwassermessstellen, weil wir unser Trinkwasser aus der Stadt ziehen. Also das heißt, Berlin importiert kein Wasser, sondern wir versorgen uns aus der eigenen Ressource unter uns. Deshalb sind auch 25% vom Berliner Stadtgebiet Wasserschutzgebiet. Das wird streng kontrolliert und da achten wir darauf, dass die Qualität stimmt. Und ja, das Grundwasser ist insofern sichere Ressource, weil es sich immer wieder künstlich und natürlich nachfüllt, also über die Niederschläge und über die Oberflächengewässer. Ja, und die Oberflächengewässer werden durch das Land Berlin kontrolliert, sowohl auch die Badequalität als auch eben die Gewässerqualität im Hinblick auf Fauna und Flora.
Es gibt ja die Webseite www.badegewässer-berlin.de, wo man schauen kann, wie es um den Lietzensee, um den Müggelsee oder den Wannsee bestellt ist.
Ja, die EU-Badegewässerrichtlinie untersucht im Wesentlichen die bakteriologische Qualität, sodass man sich also nicht ansteckt, wenn man schwimmen geht. Und wir haben im Rahmen unserer Forschungsprojekte, die durch das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung gefördert werden, im Rahmen von Flusshygiene wirklich auch untersucht, inwiefern diese städtischen Gewässer verunreinigt werden durch Überläufe in der Kanalisation und können somit vorhersagen, ob eine Verunreinigung der Badegewässer vorliegen kann, durch Regen zum Beispiel. Sie hatten es gesagt, starke Niederschläge können dazu führen. Und da kann man sich auf dieser Seite wirklich informieren, bevor man zur Badestelle fährt. Ist das Wasser dort von hoher Qualität und ist das Baden erlaubt? Da ist eine Ampel hinterlegt und das ist ein guter Service für den Bürger.
Hab das gerade mal gemacht. Alles ist im grünen Bereich. Man kann baden gehen. Als Professor am Einstein-Zentrum für digitale Zukunft, Herr Rabe, und eben jetzt am Kompetenzzentrum Wasser erforschen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung, also wie all dieses mit dem Wasser verbunden werden kann, wie Wasserqualität messbar gemacht werden kann. Wie?
Ja, wie gesagt, ich bin erst seit kurzem am KWB und davor habe ich ich habe immer noch die Professur Urbane Resilienz und Digitalisierung, wo wir uns eben mit diesen zwei Aspekten beschäftigen. Zum einen, was Digitalisierung mit der Stadt macht, der sogenannten Smart City, und auf der anderen Seite aber war mein Forschungsschwerpunkt oder ist er nach wie vor eigentlich den Wandel der Stadt, also die schnellen Wandlungsprozesse besser zu verstehen und darauf reagieren zu können. Und das haben wir schon kurz angesprochen oder Sie haben es schon angesprochen, wir haben starke Regenereignisse, wir haben Dürren und so weiter und so fort. Und ich glaube, an der Stelle kann die Digitalisierung durchaus einen Beitrag leisten, A, um es zu verstehen, also dass wir unsere Wasserkreisläufe viel feinschichtiger oder granulärer verstehen können. Und wenn man sie versteht, kann man sie gegebenenfalls vielleicht auch besser kontrollieren und darauf reagieren. Und das ist der Fokus meiner Forschung.
Frau Jenich, Limnologie, die Wissenschaft vom Ökosystem See, diesen Begriff muss man ja mal genannt haben, das ist sozusagen Ihre Expertise. Wenn wir jetzt so im Berlin oder Brandenburger Gewässer schwimmen, mit wem schwimmen wir da und wer schwimmt unter uns?
Also mein Forschungsschwerpunkt liegt auf den Fließgewässern, das heißt Flüsse, Bäche, auch dann die größeren Ströme. Tatsächlich betrachtet die Limnologie auch beide Seiten davon. Und in Berlin schwimmen wir also mit verschiedensten Organismen. Das fängt an von das, was man jetzt mal so sehen kann, die kleinen grünen Algen, die das Wasser etwas einfärben, sind hier zu nennen. Wasserpflanzen, die wir vielleicht mit den Füßen oder den Armen berühren oder wenn wir hinuntertauchen, aber auch verschiedene Fische und auch die Nahrungsquelle von den Fischen, kleine Insektenlarven, Würmer, Krebstiere, die auf dem Boden krabbeln, sich durch das Wasser fortbewegen.
Nun gibt es immer wieder auch dann die Berichte, dass so kleine Haustiere, die da am See oder Flussufer rumlaufen, von großen Bewohnern der Flüsse gefressen werden. Also sprich, ein Stör, ein Wels frisst den Minidackel. Ist das mehr als Märchen oder?
Also ich kenne auch diese anekdotischen Geschichten, inwieweit das jetzt ein häufiges Phänomen auch gerade hier in Berlin ist, das weiß ich tatsächlich nicht.
Binnengewässer, wozu dann Ihr Spezialgewässer Fluss und Bach gehört, bedecken weniger als 1% der Erdoberfläche. Aber, und das ist, glaube ich, auch nicht jedem so ganz klar, sie gehören zu den artenreichsten Lebensräumen unseres Planeten. Sie beherbergen, konnte ich nachlesen, ein Drittel aller Wirbeltierarten weltweit. Sie sind Professorin für aquatische Ökogeographie an der Humboldt-Uni, leiten eben, wie gesagt, hier am IGB auch diese AG. Klären Sie auf, was ist aquatische Ökogeographie?
Es geht darum, wo die verschiedenen Tiere in meinem Fall vorkommen Und zwar haben wir da hauptsächlich oder haben wir einen sehr großräumigen Blick. Wir machen sehr viele Studien auch mit weltweiten Datensätzen, wie man das Vorkommen erklären kann und wie es sich verändert. Das ist also die Ökogeografie und das Aquatische ist natürlich das Süßwasser in meinem Fall. Ja, ich habe es bewusst ein bisschen breiter gehalten und es eben nicht auf die Süßwasser-Ökogeografie beschränkt, weil es tatsächlich viele Tiere gibt, die auch mal vom Meer in das Süßwasser hineinwandern, zum Beispiel zum Laichen. Eben auch gerade die ganz großen Tiere, Störe, machen das zum Beispiel Lachse.
Dieses, was dort lebt, ist genauso betroffen, also im Wasser, das ist genauso betroffen vom Artensterben wie Insekten und Landtiere. Und Sie haben es schon angesprochen, es geht Ihnen auch in Ihrem Blick, es sind auch die ganz großen Tiere, Megafauna, also sozusagen Stör und andere große. Noch eine Zahl, zwischen 1970 und 2012 haben Sie ermittelt, also das sind gut 40 Jahre, sind die Bestände um 88% zurückgegangen. Also da ist eigentlich kaum noch was da, wenn ich das richtig verstehe.
Also ich fange mal noch einen Schritt davor an. Tatsächlich ist der Rückgang von Arten im Süßwasser noch stärker als in anderen Ökosystemen, als an Land zum Beispiel oder im Meer. So etwa doppelt so hoch mit über 80%, und zwar über verschiedenste Wirbeltierarten gerechnet. Das ist eine Statistik, die der WWF regelmäßig veröffentlicht und dort die verschiedenen Systeme vergleicht. Und wir haben uns diesen Rückgang von den Populationstrends, also von der Entwicklung einzelner Arten bei den ganz großen Tieren angeschaut. Und das sind diese 88%, von denen Sie gesprochen haben. Man kann jetzt nicht, diese Zahl bezieht sich auf die Analyse von Trends innerhalb von bestimmten Populationen. Das heißt nicht, der gesamte Bestand einer Art ist damit gemeint, sondern auch immer da, an welchem Punkt wir Daten gefunden haben, die man über diese Zeitreihe hinweg auswerten kann.
Jetzt stelle ich an dieser Stelle immer so die provozierende Frage, ja, dann sind eben 88% weg, wir leben weiter. Andersrum, was verlieren wir dadurch?
Also jetzt gerade bei den großen Arten verlieren wir natürlich auch faszinierende Lebewesen. Also viele dieser ganz großen Arten, dieser Megafauna, werden ja sehr alt, also viele Jahrzehnte zum Teil, sind sehr groß, haben faszinierende Lebenszyklen. Also wir verlieren auch wirklich irgendwie Arten, die so alt werden wie wir. Was sie wirklich für Funktionen haben im Ökosystem, das kennt man auch von einigen Arten. Also es sind sozusagen auch viele dabei, die das Ökosystem strukturieren, die Lebensräume für andere kleine Arten schaffen. Und diese Prozesse, diese Funktionen fallen dann weg, wenn sie nicht mehr da sind. Und das setzt sich auch fort weiter hinunter zu den kleineren Arten. Also das kennt man von Landlebewesen, wo man das schon besser untersucht hat, dass eben diese großen Tiere ja eine große Bedeutung für das Ökosystem insgesamt haben. Und was genau diese Funktionen sind, kennt man jetzt bei den großen Süßwasserarten nur von einigen wenigen.
Stör haben wir schon genannt. Was gehört noch dazu? Von hier aus einheimischen Gewässern, aber vielleicht auch Blick in die Welt?
Also von hier sind das eben die früher hier vorkommenden Störe, europäischer Stör, baltischer Stör. Es sind vielleicht auch etwas naheliegender, was vielleicht viele Leute schon mal gesehen oder gehört haben. Die Welse gehören da für uns mit dazu oder Waller auch genannt, eher im süddeutschen Raum. Biber haben wir damit hineingezählt. Huchen auch als größere Tiere. Wenn man global schaut, sind es auch Säugetiere wie die Flussdelfine, Nilpferde zum Beispiel, Yangtze-Delfin, Ganges-Delfin, Arapaimas, die wir hier auch im Aquarium haben zum Beispiel.
Genau. Sie sagten es, Sie haben ja hier am IGB eine Aquarienhalle mit Becken voller Flussgiganten. Eben diese Arapaimas aus dem Amazonas und Orinoco und dann eben auch einheimische Störe. Die sind da in den Becken nicht allzu groß. Warum? Und geht es denen gut?
Davon gehe ich aus, dass es denen gut geht. Und die sind da drin, um natürlich Forschung mit ihnen zu betreiben. Und zum einen im Fall der Störe hat das IGB eben ein Programm, um die Wiedereinsetzung, den Wiederbesatz mit Stören zu erforschen und auch durchzuführen, um sie wieder anzusiedeln. Denn die europäischen Störe waren früher, also 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, wirklich in allen großen Flüssen in Deutschland verbreitet, sind dann zum Laichen eben in Rhein, Weser, Elbe geschwommen und sind aber jetzt eben vom Aussterben bedroht und nur noch ganz selten. Und es wird eben versucht, hier kleine Störe wieder einzusetzen, um sie wieder anzusiedeln.
Gut, und wir beide gehen kurz mal rüber in die Aquarienhalle und schauen uns da diese Giganten an.
Es ist ein kurzer Weg vom Hörsaal rüber zur Aquarienhalle. Direkt am Müggelsee gelegen, die Vögel zwitschern, die Tür steht offen. So, und damit sind wir jetzt angekommen an der Aquarienhalle. Es wird gleich sehr laut. Die große Aquarienhalle mit riesigen Wasserbecken, mit Pumpen, die rauschen, man hört es im Hintergrund. Hinter den Scheiben schwimmen majestätisch metallisch schimmernde Arapaimas, gigantische Störe und in wieder anderen Becken kleine Störe, die frech und verspielt wirkend an die Oberfläche kommen, habe ich so gesehen. Frau Jenich, wir schauen mal hier auf diese südamerikanischen großen Arapaimas. Schöne Tiere.
Ja, absolut, oder? Also ich finde immer, wenn man so das Gesicht ansieht oder diese Köpfe mit diesen Schuppen und diesen Einkerbungen, die sehen doch uralt aus.
Das ist wohl wahr, die sind 3 Meter oder so?
Die können tatsächlich 3 Meter groß werden und kommen in den großen südamerikanischen Flüssen vor, Amazonas, Orinoco. Und wie man sieht, die sind sehr neugierig. Die wollen wissen, was hier vorgeht.
Genau, man hat das Gefühl, sie schauen an der Scheibe nach uns. Was erforschen Sie an ihnen? Was machen Sie mit denen?
Ich selber bin daran interessiert, wo die vorkommen und wie sich die Bestände entwickeln. Also man würde ja denken, über diese Tiere muss es ganz viel wissen. Man weiß ungefähr, wie sie leben. Sie kommen also in den trüben Wassern vor. Man weiß, dass sie zum Luftholen auch mit an die Wasseroberfläche kommen müssen. Das macht sie zu leichter Beute für Fischer in den Gebieten. Und tatsächlich ist unklar, wie viele es von ihnen gibt, wie die Populationsbestände sind. Das ist also eine der Arten, die die Weltnaturschutzorganisation zum Beispiel noch nicht einstufen konnte.
Und deswegen sind Sie da, um hier das Wissen zu vertiefen, nicht nur für die südamerikanischen Arapaimas aus Amazonas und Orinoco, sondern auch für die heimischen Störe, die in einem anderen Becken gleich drüben sind. Auch die Störe in majestätischer Größe, muss man sagen, auch die Störe schwimmen in majestätischer Größe in diesen grünen Becken herum. Was untersuchen Sie an denen?
Also auch ähnlich wieder wie bei den Arapaimas, ihre Bestandsentwicklung, wie viele gibt es davon, wie ist das im Vergleich zu anderen Arten? Sozusagen gibt es ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier am IGB, andere Kollegen, die sich eben mit der ganz genauen Ökologie, mit der Fortpflanzung, mit dem Projekt der Wiederansiedlung beschäftigen. Und ich, die ich eben eher so einen übergeordneten Blick habe, verschiedene Arten zusammenfassend analysiere und wie die Entwicklung ist, dann auch wirklich weltweit mir das anschaue.
Diese Arapaimas, die in Südamerika als Speisefisch gejagt werden, wenn Sie mehr erfahren, wenn Sie mehr wissen, wo und wie die leben, an welcher Stelle ist der dann zu schützen?
Also die Idee und warum die hier auch in den Aquarien sind, ist eben Forschung zu betreiben, wie kann man sie vielleicht in Aquarien auch hältern, weil sie eben aufgrund der Größe auch ein interessanter Speisefisch sind, also auch zum Thema eben Ernährungssicherung beizutragen. Und also man weiß schon, dass sie zurückgegangen sind in ihren Lebensräumen, dass sie stark überfischt sind, dass sie Probleme haben mit den Umwelteinflüssen, zum Beispiel durch die Rodung sehr viel Sediment in das Gewässer kommt und Schadstoffe in die Gewässer kommt. Aber man hat es eben bislang nicht geschafft, das mal richtig organisiert und strukturiert zu erheben und zu beobachten, auch über einige Jahre. Das müsste man ja machen, um so eine Aussage treffen zu können, wie schlecht ist es eigentlich bestellt oder wie gut.
Gut, wir verlassen diese Halle, die ja relativ laut ist, gehen zurück in den Hörsaal.
So, wir sind zurück in der Runde, Frau Jenich. Sie sind Mitbegründerin der Alliance for Freshwater Life in der Forschung, Naturschutz und Politik Ihre Expertisen zusammenfassen. Also nicht nur Forschung, sondern Sie gehen stark in die Politikberatung. Ja, warum? Reicht Ihnen das Forschen nicht?
Mit dem Forschen bin ich schon ganz gut ausgelastet. Ja, wir haben eigentlich über die Jahre jetzt festgestellt, dass der Rückgang oder die Gefährdung von der Süßwasserbiodiversität so groß ist, dass es eben, dass Forschung ein Aspekt ist, der das Wissen produziert. Aber wenn nicht andere Aspekte oder wenn nicht andere Bereiche in unserer Gesellschaft mitziehen, Forschung an sich den Niedergang nicht aufhalten wird, sondern es braucht eben ein Bewusstsein dafür, was wir für Tiere haben im Wasser, dass sie Funktionen erfüllen, dass es faszinierende Tiere sind und auch, wie man sie schützen kann. Und wir haben eben auch festgestellt, dass Süßwasserbiodiversität oftmals gar nicht so wahrgenommen wird, als gar kein Problem wahrgenommen wird. Wasser ist Ressource, wichtigste Ressource, das wurde ja vorhin auch gesagt, aber es ist eben auch gleichzeitig Lebensraum für diese Tiere und die haben eben auch eine Funktion, das Wasser in guter Qualität zu erhalten. Und deshalb haben wir dieses Netzwerk gegründet, um hier wirklich aus all diesen Bereichen Akteure, Forscherinnen und Forscher, Leute, die mit Daten arbeiten, die Daten verfügbar machen, die sich mit Naturschutzaspekten beschäftigen, die sich mit Bildungsaspekten beschäftigen und eben auch mit Politik beschäftigen, zusammenzubringen, damit man all diese Teile mitdenkt dabei.
Inforadio Podcast, Lange Nacht der Wissenschaften, Lebenselixier Wasser in Not ist das Thema für Sonja Jänig, Ökosystemforscherin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie, für den Stadtplaner Jochen Rabe vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin und für Regina Gniers, Ingenieurin für Umwelttechnik bei den Berliner Wasserbetrieben. Wasserverschmutzung, Sie hatten es schon angesprochen, Frau Gniers, ist ein großes Problem für die Berliner Wasserbetriebe, für die Tierwelt natürlich auch. Was sind die größten Herausforderungen?
Also für uns sind die größten Herausforderungen der Klimawandel. Also wir sehen ja, dass es immer trockenere Sommer, also längere Perioden gibt, wo es nicht regnet. Und wir sind hier in Berlin darauf angewiesen, dass unser Grundwasserspiegel konstant bleibt. Das wird natürlich über die Flüsse gespeist. Und wenn die Wassermenge kleiner wird, es weniger regnet, dann haben wir eine höhere Fracht in diesen Flüssen. Und nur mal, um eine Zahl zu nennen, wir haben vorhin schon bei den Tieren von Zahlen gesprochen. Es gibt über 100.000 Chemikalien, die natürlich auch alle angewendet werden. Und wir sehen die Herausforderung, diese Stoffe, die wir über das Wasser gebrauchen, weil wir verbrauchen das Wasser nicht, sondern es bleibt mengenmäßig das Gleiche, aber wir bringen diese Stoffe rein. Das heißt, wir beschäftigen uns in Forschungsvorhaben damit, auch diese Abwasserreinigung zu verstärken, um dann eben auch diese Flüsse und Seen im urbanen Bereich weniger zu belasten.
Frau Gniers, da kommt ja so Einzug von Berlin, ist ja auch sozusagen, sind ja auch die Lausitzer Braunkohlereviere und dann hört man also immer wieder von Verockerungen und von all den Stoffen, die dort jetzt am Ende aufgewühlt und ins Wasser kommen. Kommen die bei Ihnen schon an oder bleiben die noch in Brandenburg? Müssen Sie da schon kämpfen?
Also wir sind auch sehr vernetzt. Also wir arbeiten nicht nur hier in Berlin, sondern wir sind mit Brandenburg über die Behörden und über verschiedene Netzwerke, die wir haben, die Deutsche Abwasservereinigung, die Deutsche Vereinigung für Trinkwasser. Und darüber schauen wir, welche Probleme ankommen. Und das Eisenocker, was Sie gerade anführen, also Eisen ist keine Bedrohung für den Menschen, aber da kommt ja auch Sulfat an. Und darüber wird natürlich schon auch gesprochen, wie man das verhindern kann. Das ist ein Punkt. Aber für uns, die Forschungsprojekte, die wir durchführen, sind auch gerade Medikamentenrückstände. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass man die Nährstoffe, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass Algen wachsen können, wenn zu viel Phosphor drin ist. Das sind dann zum Teil die Stoffe, die wir hier in der Stadt eben über die Abwasserreinigung
haben. Dann müssen Sie ja sozusagen das Wasser untersuchen. Und den genau. Suchen Sie und dann, wenn Sie praktisch die ganze Palette der Chemie und der Pharmazie haben, was machen Sie dann als Forschungsabteilung?
Ja, wir beschäftigen uns damit, dass wir auch die entsprechenden Reinigungsverfahren entwickeln. Also da versuchen wir hier in Berlin, und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir im Wesentlichen auch auf der Wasserseite auf naturnahe Verfahren uns verstärkt beschäftigen. Bisher ist die Trinkwasserversorgung komplett über den Boden realisiert. Und das versuchen wir in technischen Systemen im kleineren Maßstab zu intensivieren. Wir haben vorhin gesprochen, dass die Biodiversität kleiner wird in den natürlichen Ökosystemen. Wir schaffen es zum Teil in unseren Forschungsprojekten, zum Beispiel die Smart-Technologie, das wieder zu intensivieren. Also auch wirklich auf dem Ökosystem aufbauend, durch bestimmte Einstellungen von Bedingungen, die für die Mikroorganismen, die wir benötigen, die Abbaumechanismen verdichten und dadurch dann auch wirklich technisch im naturnahen System technisch von uns umgesetzt werden. Das machen wir mit großen Forschungsgruppen. Also wir verlassen uns da nicht nur auf unser eigenes Wissen, was schon sehr groß ist hier in Berlin. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk im Wasserbereich, also die Hochschulen, die drei, die ja hier die lange Nacht auch machen. Wir sind hier auch sehr eng vernetzt mit anderen Städten, die ähnliche Probleme haben. Und wir sind vernetzt in der internationalen Gruppe der Wissenschaftler. Das ist ein wichtiges Netzwerk, um eben hier nicht alleine zu arbeiten und die Probleme zu lösen. Und
zu diesem Netzwerk gehört zählt dann natürlich
das Kompetenzzentrum, wo wir Gesellschafter sind als Wasserbetriebe und wo wir auch sehr stolz sind, dass wir das hier zusammen leisten
können. Sie waren ja praktisch die kommissarische Vorgängerin von Herrn Raabe. Als wir uns das letzte Mal auf dem Podium getroffen haben, da ging es also noch um die Resilienz der Stadt und ganz stark um Architektur, was ja Ihr Studienfach war, Architektur, Städteplanung. Wo kommt jetzt das Wasser zu Ihnen?
Das Wasser kam schon vor Jahren auf mich zu, weil wir haben es gerade gehört, in Berlin, wie viele Städte, leben von dem Wasserhaushalt, den wir hier vorfinden. Und das Wasser findet natürlich nicht nur in den Röhren statt, die zulaufen zu den Häusern und dann wieder ablaufen, sondern der Wasserkreislauf geht über die ganze Stadt einher und hat viele positive, aber durchaus durch die starken Regenereignisse zum Beispiel oder die Dürren auch negative Auswirkungen. Und insofern schon in 2006, glaube ich, damals war ich in England, habe ich mich ausgiebig mit der dort noch aufkommenden grün-blauen Infrastruktur beschäftigt. Das heißt, es geht eigentlich um Netzwerke in der Stadt, wo blaue und grüne Infrastrukturen, also das sind von Parks bis hin aber auch zu Wasserflächen und Bächen oder was auch immer alles gerade da ist, gemeinschaftlich einen Infrastrukturservice leisten, der nicht zu verachten ist. Und ich glaube, gerade heutzutage, wir leben auch, es ist ein großes Glück, dass wir in einem Land leben und auch in einer Stadt leben, die eine hervorragende Infrastruktur hat. Also eine graue, das ist immer nicht gerne, also sagen wir mal eine gebaute Infrastruktur. Nichtsdestotrotz kommt auch die durch den Klimawandel zunehmend an Grenzen. Man hat es schon gesagt. Und an der Stelle zum Beispiel ist es hochinteressant zu verstehen, was eigentlich natürliche Systeme leisten können, um diese Peak-Events oder diese Spitzen-Events abzupuffern. Insofern habe ich mich schon seit Jahren sehr ausgiebig mit immer wieder der Wasserfrage beschäftigt und wie Wasser in der Stadt stattfindet.
Sie hatten ja die Röhren genannt, also das, was sozusagen als Kanalisation unter der Stadt vorhanden ist. 9710 Kilometer Kanalnetz sind es. Und Frau Gnies, glaube ich, Sie hatten gesagt, bei Starkregen, die wir jetzt immer häufiger haben, läuft denn gerne mal das Wasser ungeklärt in die Spree, in die Flüsse und überhaupt. Dem beugen Sie jetzt vor, indem Sie riesengroße, domartige Gebilde unter die Stadt bauen, unter anderem in der Nähe vom Mauerpark, um da zu speichern?
Also wir bauen Stauraum, das ist richtig. Man muss auch dazu sagen, die Kanalisation läuft nicht sofort über beim Starkregen. Wir sind manchmal selbst erstaunt, wie lange es dauern kann durch diese domartigen Gebäude, was auch jede Stadt hat. Das ist auch gut. Und damit wird auch die stärkste Verschmutzung am Anfang zurückgehalten. Und der Überlauf kommt sozusagen erst zum späteren Zeitpunkt und ist dann auch verdünnt. Das ist sehr wichtig mitzunehmen. Aber wir haben hier auch gemerkt, dass das konventionelle System an die Grenzen kommt. Und hier zusammen mit dem Kompetenzzentrum haben wir wichtige Projekte gemacht, um die grün-blaue Infrastruktur in die Stadt zu bringen, weil Wasser ist emotional.
Was grün-blau?
Genau. Grün-blau heißt, wenn man hier in Berlin zum Beispiel zum Potsdamer Platz begibt, der eigentlich sehr grau wirkt, hat man das Gewässer und dieser Wasserpfad ist eine Reinigung, Rückhalten von Regenwasser und das wird zum Teil versickert oder in den Häusern benutzt, um eben unser Kanalsystem zu entlasten. Das ist ein Anfang, den man gemacht hat. Und der wird sicherlich noch sehr viel stärker werden, weil wir reden über die Klimaveränderung. Und wer in der Stadt wohnt, weiß, dass es zu heiß wird im Sommer. Ja, dieses nicht mehr schlafen können führt also auch durchaus zu Hitzestress bei den Bewohnern. Und das kann man natürlich runterkühlen, wenn man Wasserflächen hat. Ja, blau wäre die Wasserfläche, grün wäre die Reinigung über Bodenfilter. Wir haben am Biesdorfer Baggersee zum Beispiel einen Retentionsbodenfilter. Dort wird das Wasser zurückgehalten und erst zum späteren Zeitpunkt verzögert, entweder versickert, wenn es von guter Qualität ist, oder verspätet dann eben in die Kläranlage geleitet. Und das ist, denke ich, die Bestrebung, die noch stärker werden muss und die eben im Zusammenspiel hier eine sinnvolle Ergänzung zum konventionellen System darstellt.
Oder als Ergänzung dazu auch ganz einfach für die Hörer, ein Gründach ist auch grüne Infrastruktur. Kann gerade im Wasserkreislauf Wichtiges leisten, nämlich indem sie habe eben schon von den Peak-Events gesprochen, also von den Spitzenlasten, die auftreten, wenn wir einen großen Gewittersturz, wie jetzt zumindest in Potsdam, kann es einfach abpuffern und damit die Kapazität der Kanalnetze in dem Moment schonen. Das Problem ist an der Stelle aber, ein Dach alleine oder zwei oder drei ist noch kein System. Und da sprechen wir dann halt von grün-blauer Infrastruktur. Dafür bräuchten wir eigentlich Hunderte. Aber die Schwierigkeit wiederum ist, die Leistung von denen zu verstehen bzw. auch zu kontrollieren. Denn auf der anderen Seite kann die BWB nicht einfach sagen, oh, heute schauen wir mal, ob die Kapazität langt oder nicht, sondern es muss verlässlich ein Service vorhalten. Und da, glaube ich, schieben wir jetzt Forschung an und kommen wir auch durch die Digitalisierung übrigens zunehmend in Bereiche, wo wir das quantifizieren können und dadurch aber auch.
Da haben Sie denn Algorithmen, die rechnen und Sensoren, die Daten aufnehmen und.
In der Tat, also in dem Kuras-Projekt zum Beispiel ging es darum, wirklich um Leistung zu quantifizieren von diesen einzelnen Bausteinen, aber auch sie im Netzwerk zu verstehen. Und da geht es nicht nur um Kapazität von Wasserretention, sondern da geht es auch um zum Beispiel Biodiversität. Was können diese vernetzten grün-blauen Infrastrukturen in der Stadt eigentlich auch jenseits der eigentlichen Wasserfrage dahinter noch leisten?
Biodiversität, sind wir bei Ihnen, Frau Jenig, wenn das Wasser besser wird, geht es den Tieren im Wasser auch besser, logischerweise. Merken Sie das schon?
Also, dass es grundsätzlich besser geht, dafür reicht es eigentlich, wenn man sich die Bedingungen so in den 70er Jahren anschaut, wo es wirklich dramatisch schlecht war. Und entsprechend geht es jetzt wirklich deutlich besser. Und Wasserqualität ist eben ein wichtiger Aspekt davon, der stimmen muss. Aber es gibt eben noch eine ganze Reihe anderer Aspekte. Flüsse oder Seen sind ja sozusagen der tiefste Punkt in der Landschaft und entsprechend sammelt sich da auch ziemlich viel an. Und das heißt, man muss eben auch immer überlegen, was kommt von den Seiten rein, von den angrenzenden Gebieten und eben das zum Beispiel steuern. Also beispielsweise auch durch solche Maßnahmen, solche Sturmüberläufe dann zu verhindern. Man muss auch sehen, dass eben Flüsse eine Verbindung haben in ihrer Länge nach. Das heißt, die Wasserqualität kann auch sehr gut sein. Wenn der Fluss an sehr vielen Stellen unterbrochen ist, haben die Tiere meistens auch ein Problem, gerade die auf und ab wandern wollen.
Also mehrfach unterbrochen, da fallen mir Schleusen ein oder Staudämme, die spielen hier in der Region nicht so die große Rolle, richtig?
Also wir haben hier auch ausreichend Querbauwerke, wie man sie nennt, die da eine Rolle spielen. Jetzt zur Erzeugung von Wasserkraft sicher nicht so sehr, aber es gibt eben auch hier Maßnahmen, Schleusenbauwerke natürlich auch, um solche Wasserstandsschwankungen.
Die berühmten Fischtreppen kommen dann zum Einsatz.
Da kommen auch Fischtreppen zum Einsatz, von der Idee eigentlich ganz geschickt oder ganz, also eine gute Idee, weil man dachte, die Fische können ja dann seitlich über kleinere Strukturen aufwandern und denen macht dann die Schleuse oder das Querbauwerk nichts aus. Aber
ich höre ihn eigentlich aus.
Es funktioniert nicht so richtig gut. Und es kommt natürlich auch auf die Größe des Bauwerks an. Also wenn jetzt wirklich ein großer Höhenunterschied zu überwinden ist, dann funktioniert es wirklich gar nicht. Und wenn es sich um große Tiere, große Fische handelt, also zum Beispiel auch für die Megafauna, ist das wirklich auch an den Grenzen des technisch Machbaren. Und dann gibt es so Überlegungen, Aufzüge zu kreieren. Und
Für den Stör ein Becken, was...
Und ich finde das so interessant, weil das ist so eine sehr Wir finden eine technische Lösung für das Problem, das wir uns selber geschaffen haben. Und das ist vielleicht nicht immer der allerbeste Weg dahin.
Herr Rabe, also ist nicht direkt Ihr Gebiet, aber sagen wir mal, die Landtiere, die kriegen dann alle so Sender und dann werden die Wege verfolgt. Könnten doch die Störe und Welse auch so einen kleinen Sender bekommen und Sie haben dann Daten, mit denen Sie sagen, da muss eine Schleuse und eine Treppe hin, ein Fahrstuhl?
Also in der Tat nicht mein Gebiet, aber ich würde mich sehr wundern, wenn es das noch nicht gäbe. Insofern vielleicht den Ball wieder zu Ihnen. aber das dann zu verfolgen und dadurch einfach Systeme zu verstehen, wie sie funktionieren oder nicht, klar, das ist wohl so. Aber in der Tat, wie Sie eben schon sagten, es ist eine Abwägung von, was wollen wir, was sind wir bereit zu tun, welchen Komfort wollen wir durch Infrastruktur oder welche Sicherheit, diese Querbauwerke. Geht es ja nicht selten auch um Regulationen von Wasser und entsprechenden Sicherheitsfaktoren dahinter oder eine Wirtschaftlichkeit, dass irgendwas schiffbar sein soll. Und das sind Abwägungen, glaube ich, die vielleicht jetzt durch die Frage der Nachhaltigkeit nochmal wieder auf die Agenda kommen.
Ist jetzt so ein bisschen abseitig, aber wir sind natürlich beim Thema bessere Wasserqualität, die es ja gibt, die dann Träume wahr werden lässt. Träume, die also auch anfangen, sehr real zu werden. Ich rede vom Flussbad Berlin, also Baden zwischen Dom und Museumsinsel.
Ja, also erstmal finde ich es gut, Sie hatten vorhin angesprochen, dass man die Emotionale und das Wissen beim Bürger stärken muss. Und Baden ist sehr emotional. Und wenn sich die Bürger mit dem Thema Wasser beschäftigen, dann ist es für uns auch gut. Ja? Und wir haben durch die Messungen festgestellt, die Qualität ist dort zum Baden geeignet. Und insofern ist das schon auch eine Maßnahme, die zu unterstützen ist, um auch deutlich zu bringen, wir geben nicht nur Geld aus als Abwasserbetriebe, sondern wir erreichen auch etwas. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Tegeler See schauen, auch dort ist eine hervorragende Qualität. Ja, man hatte in den 70er Jahren enorm mit Algen zu kämpfen. Algen haben Algentoxine. Das hat man verhindert, dadurch, dass man zusammengeschaut hat, was können wir tun, um das zu sanieren. Und wir können jetzt durch sogenannte Online-Messgeräte auch die Qualität von Bakterien untersuchen und direkt messen. Und auch das fließt in das Frühwarnsystem mit ein. Und wir bauen auch für diese Badestelle sozusagen ein sogenanntes Frühwarnsystem. Weil wir können es nicht schaffen, dass in diesen Flüssen die Qualität in 100% der Fällen ja, sicher ist. Zum Baden, aber wir können es schaffen, dass in diesen Ausnahmefällen, wo es nicht möglich ist, der Bürger zumindest die Information erhält, dass er nicht reinspringen soll. Und ja, ich denke, das ist der richtige Weg, um hier miteinander einen Service anzubieten, um auch in den Dialog zu kommen und mitzuteilen, dass die Wasserqualität in den Städten besser wird, ja, aber dass auch hier noch weitere Anstrengungen erforderlich sind. Und ich möchte hier auch den Bürger selbst mit einbeziehen. Wir haben auch eine Übernutzung durch Schwimmen. Ja, man muss auch selbst darüber im Klaren sein, dass man als Badegast auch durchaus eine Belastung für die Gewässer darstellen kann. Und da einfach drüber zu reden, das Wissen weiterzugeben, das wäre uns hier gerade in diesem Bereich Baden im Fluss. Wir sind in einem Projekt Digital Water City, wo es um die Digitalisierung geht, geleitet durch das Kompetenzzentrum. Da arbeiten wir mit Paris zusammen und wir werden das System, was wir hier in Berlin erfolgreich etabliert haben, dieses Frühwarnsystem, exportieren dort zur Olympiade, um dort auch die Wasserwettbewerbe durchführen zu können. Und ich denke, das ist ein toller Erfolg. Sie hatten es vorhin angesprochen, wie schwierig es ist, Forschungsergebnisse in die Praxis zu übertragen. Hier in Berlin ist es uns gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales wirklich diesen Fortschritt zu machen und diese sogenannte Bade-App zu etablieren. Und wir haben es für einen trockenen Sommer und für einen nassen Sommer gezeigt, es funktioniert hervorragend und wir werden es dann in 3 Jahren, jetzt sind die Olympischen Spiele in Paris hoffentlich, dann auch dort feststellen können.
Wann auch immer, Termine schieben sich ja in diesen Zeiten gerne mal. Noch, weil Sie sagten, Gewässerqualität, Frühwarnsysteme. Es ist ja jetzt, und einmal soll jetzt in der Stunde auch von Corona die Rede sein, es gibt ja sozusagen Projekte, auch deutschlandweit, wo Coronaviren in den Abwässern gemessen wird, um also Ausbreitung und Belastung feststellen zu können, die ja in der Regel nicht infektiös sind. Projekte auch in Israel und anderswo. Sind die Berliner Wasserbetriebe daran beteiligt? Oder oder nutzen Sie dann das, was in anderen Städten an Erkenntnissen
kommt? Nein, wir sind in dem deutschen Netzwerk eingebunden. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon die Deutsche Abwasservereinigung hier erwähnt. Wir haben Kontakt zu allen Laboren, die in Deutschland messen. Die Messungen, die wenigen, die an den Hotspots wirklich positive Werte erzeugt haben. Wir können in unseren Kläranlagen keine positiven Werte erzeugen. Dazu ist die Infektionsrate zu niedrig. Ja, wir sind als Forscher natürlich dann etwas traurig gewesen, aber als Bürger erstmal froh. Aber wir sind hier mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig und der TU Dresden aktiv in Messprogramm eingebunden. Und dieses Wissen, was wir hier haben, werden wir auch in unserem akkreditierten Labor etablieren. Wir messen Viren regelmäßig, also nicht nur die Covid-Viren, sondern auch andere. Und wir haben jetzt gerade im Schnellverfahren einen Forschungsantrag bei der EU eingereicht, wo wir als starkes deutsches Team auch verstärkt diese Frühwarnsysteme auf Viren ausdehnen wollen, weil das Abwasser spiegelt natürlich alles, was der Bürger mit sich rumträgt, wider. Dieses Abwasser kommt zu uns aufs Klärwerk, in den Pumpstationen schon, und wir können da sicherlich einiges ableiten für die Zukunft. Und da wird international zusammengearbeitet. Ich hatte gerade am Freitag mit dem Strategic Council von der International Water Association die Gespräche. Es ist erstmals, dass Forschungsergebnisse ganz früh geteilt werden, die Methoden sehr früh geteilt werden. Also wir treffen uns da regelmäßig über Webinars, um das Wissen auszutauschen. Es wird wirklich gemeinsam da rein geforscht und dadurch der Erfolg auch sichergestellt. Und Wasser war schon immer sehr vernetzt, also auch wenn es den Eindruck nicht gibt, aber...
Vielleicht noch kurz dazu die Erläuterung. Der entscheidende Vorteil ist, dass man asymptomatische und präsymptomatische Transmission halt im Abwasser schon sieht. Das heißt, die Leute, die gar keine Symptome haben, aber trotzdem ansteckend sind, als auch die, die es eigentlich noch gar nicht wissen, dass sie es haben. Und diese Viren kann man im Abwasser finden. Und das Schöne ist in der Tat, in England würde man sagen, auch die Queen geht aufs Klo, dass man eben nicht nur die Gruppe derer hat zur Verfügung, die man getestet hat, sondern alle. Und da kommen natürlich hochspannende Fragen auf. Aber es ist vielleicht auch noch, wir sind hier in der langen Nacht der Wissenschaften. Was auch ganz spannend ist an der Frage, ist die Interdisziplinarität, die dafür notwendig ist. Wie der Zufall es wollte, eine Kommilitonin von mir hält an der Public Health und Epidemiologie Lehrstühle in München, und die haben tatsächlich darauf gewartet, oder die haben Abwasserdaten gesucht, weil sie wussten, für ihre Modelle wäre das ein entscheidender Vorteil. Und an der Stelle, glaube ich, tut sich, wie Frau Gnuss auch schon gesagt hat, ganz viel, und die Geschwindigkeit, mit der es passiert, ist als Forscher ganz, ganz löblich und ganz toll zu erleben.
Da sind wir sozusagen bei dem, was augenblicklich Sie ermutigt und augenblicklich natürlich auch Interdisziplinarität, Transdisziplinarität befördert. Was erhoffen Sie sich da für die Zukunft? Wo sehen Sie da die Herausforderungen oder die Erwartungen, die Zeit nach Corona, sagen wir es mal so?
Also ich bin eine sehr starke Netzwerkerin, ich erwarte mir hier eine sehr viel engere Zusammenarbeit zwischen Wasser und Gesundheit. Nur mal so als Beispiel, es gibt keine Arbeitsgruppe in der Europäischen Union, die diese zwei Themen, also Environment und Health, vernetzt. Und wir würden gerne, gerade auch über dieses Projekt, was wir hier starten wollen, diese Vernetzung weiter vorantreiben, weil Wasser ist auch Gesundheit. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, es ist Lebensmittel, es ist Erholung, Freizeit. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist die Gesundheit, die wir dadurch sicherstellen können, dass wir hier alle sauberes Trinkwasser aus dem Hahn bekommen. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Und auf der anderen Seite in der Abwasserreinigung eben auch eine sehr hohe Quote in Deutschland haben, aber das natürlich auch mit anderen weltweit teilen wollen. Also insofern erwarte ich mir, und das ist hier auch gegeben, wir haben mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin auch eine super Möglichkeit, uns zu vernetzen. Und ich bin mir sicher, dass wir diese Chance nutzen. Und wir freuen uns darauf. Wir sind auch da gut in der Lage.
Frau Hennig, sehen Sie sich da mitgenommen mit Fisch und Krebs und Biber?
Ja, unbedingt. Also weil ich glaube, dass man diesen Gesundheitsbegriff eigentlich noch ein bisschen weiter fassen muss. Nämlich, wie fühlen sich Menschen wohl, wenn sie ein intaktes, eher ein natürlicheres System haben, in dem sie zum Beispiel spazieren gehen können, wenn der Park irgendwie nicht nur aus Steinen und Statuen besteht zum Beispiel, sondern eben viel Grün hat, vielleicht auch ein Gewässerlauf da drin hat, in dem unter Umständen auch eben Tiere leben, wo man Libellen zum Beispiel beobachten kann oder bestimmte Vögel. Das macht auch was mit der Psyche des Menschen. Und ich glaube, diesen Aspekt von Gesundheit muss man wirklich da auch mit berücksichtigen.
Das finde ich absolut richtig. Ich hatte ja vorhin auch diese Hitzetage in der Stadt angeführt, kurz Regenwasser in der Stadt halten. Und was man nicht vergessen darf, durch das Verdunsten von Regen, also durch Wasserflächen, kühlt sich ein Stadtgebiet enorm ab. Ja, wir haben ja oft diese Frischluftschneisen, wird angesprochen, Bäume, die wichtig sind. Also deshalb, das Ökosystem ist hier absolut mitzudenken und ist auch für den Wasserkreislauf unerlässlich, ja. Das ist richtig.
Wird ja immer gesagt, Smart City ist die Zukunft. Viele Aspekte gibt es. Wo ist die Smart City in der Wasserwirtschaft oder in der Digitalisierung zu finden? Können Sie das nochmal auf den Punkt?
Ich glaube inzwischen an sehr vielen Stellen. Ich würde nicht behaupten, vorsichtig, vielleicht kriege ich gleich eine Rüge von Frau Gness, aber dass die Wasserwirtschaft der allererste Adopter oder die allererste Wirtschaft war, die es umarmt hat, aber ich glaube inzwischen seit Jahren auch sehr intensiv. Und wir haben eigentlich schon davon gesprochen, also es geht um die, glaube ich, das Verständnis von dezentralen Systemen, es geht von Analyse von Wasserkreislauf. Wasserkreislauf ist unglaublich komplex in seinen Systemen und das besser zu verstehen durch winzige Sensoren, die fast nichts mehr kosten heutzutage und die entsprechend leicht einzusetzen sind, nicht nur auf dem Rücken von Fischen vielleicht, sondern an vielen Orten der Stadt, kann, glaube ich, sehr, sehr viel Erkenntnis bringen dafür und dadurch ein Verständnis damit auch besser umzugehen und zwar nicht zwangsläufig technisiert damit umzugehen, sondern es zu verstehen, um dann vielleicht auch an den richtigen Stellen passiv der Natur wieder die Regulation zu übergehen. Das mit den Fischtreppen wusste ich noch nicht, jetzt weiß ich es, aber da muss man mal schauen, gibt es da nicht dann tatsächlich bessere Lösungen als dann noch den Aufzug, der mit dem entsprechenden Sensor sagt, Stör ist drin, hoch, weiter geht's. Finde ich, lachen wir jetzt alle.
Dafür müsste man ja den Stör erstmal finden, ja, genau. Um ihn besendern zu können.
Und man müsste ihm das von Anfang an beibringen, oder? In ihren Aquarien
da unten. Sie setzen sie ja aus, die Störe, die Jungen.
Ich nicht.
Ja, Ihr Institut. Also, es ist ja so, da ist noch viel Musik drin, da kann noch viel passieren. Machen wir doch einfach mal so, was wäre denn? Und Fee Stadt der Zukunft und Ihre Wünsche für das Wasser in der Stadt, für die Zukunft, wie sehen Sie aus? Ich gehe mal davon aus, das Grundwasser in Berlin bleibt uns erhalten auf dem Level. Und wenn das so sein sollte, ich gucke Sie an, Frau Gniers, was ist so die Zukunft?
Also wir bewirtschaften das Grundwasser zusammen mit dem Land Berlin, also der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr. Und das ist schon wichtig, dass wir aktiv etwas dafür tun müssen. Sie hatten vorhin die Lausitz angesprochen, also die Spree ist ein ganz wichtiger Zufluss. Und das können wir nicht alleine bewältigen. Da ist die Politik gefordert. Und insofern wünsche ich mir zu dem Dialog, den ich vorhin angesprochen hatte oder den Sie auch am Anfang gebracht haben, dass wir als Wissenschaftler bzw. als Forscher wirklich die Politikberatung stärker mitgestalten können. Wasser ist immer noch ein sehr schwaches Element gegenüber Autoindustrie, Chemikalien, Pharma. Also da würde ich mir einfach mehr Punkte wünschen, mehr Bewusstsein und mehr Druck. Weil ich denke, wir haben gute Pläne, wir wollen mit der Natur zusammenarbeiten und wir müssen uns aber schon Gedanken darüber machen, wenn es weniger regnet, wie wir mit diesem Wasser in unserer Region umgehen. Und da bin ich froh, dass mittlerweile auch immer dieser Metropolenbegriff, Metropolenregion, mit Brandenburg zusammengedacht wird. Und dann würde ich sagen, ist die Situation hier wirklich eine gute und der Grundwasserspiegel kann auf einem sicheren Level gehalten werden.
Frau Jenig.
Ich würde mich dem gerne anschließen. Also dem stimme ich völlig zu, dass Wasser ein größeres Gewicht bekommen muss in den Entscheidungen. Aber ich würde es tatsächlich noch ein bisschen ausweiten, nämlich die Lebewelt des Wassers muss auch noch berücksichtigt werden. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, Wasser wird eben vor allen Dingen als Ressource wahrgenommen, aber es ist eben auch Lebensraum. Und das müsste auch bei den Entscheidungen nicht nur unter ferner Liefen berücksichtigt werden. Und man sieht das eben auch bei den großen Gesetzgebungen, auch bei den Zielen. Dort ist das Süßwasser, die Süßwasserbiodiversität, dann werden die irgendwie unter den terrestrischen, unter den Landökosystemen mit subsumiert. Dass sie dort auch explizit Erwähnungen finden, dass es explizite Ziele gibt, das wäre für mich wirklich auch ein wichtiger Punkt.
Ich würde vielleicht, wenn ich wirklich in die Zukunft denken darf, hoffentlich nicht allzu fern, zwei Dinge nennen. Zum einen, dass wir eine geringe Verschmutzung oder vielleicht eine Nullverschmutzung in der Stadt erreichen können, was so von den Straßen runterläuft, teilweise von den Gebäuden runterläuft, wo Biozide in den Farben drin sind und in Fassadenfarben, belastet natürlich den Wasserhaushalt. Und ich glaube, an der Stelle wäre es zu kurz gegriffen, einfach zu sagen, naja, die BWW wird da schon richten. Irgendwo ist das Klärwerk und die kriegen das schon raus, das Zeug. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns da ambitioniertere Ziele setzen. Und zum Zweiten, in manchen Gegenden der Welt ist Abwasser auch eine Ressource. Also es geht um Abwasserwiederverwendung. Bei uns haben wir noch oftmals die Situation, dass wir es nicht müssen. Also das Wasser, was hinten aus dem Klärwerk wieder rauskommt, auch als Ressource zu verstehen. Das ist technisch heutzutage aber schon mit einigem Aufwand, aber tatsächlich so darstellbar, dass das qualitativ relativ hochwertiges Wasser ist und dass man zumindest zum Beispiel überlegt, es in der Landwirtschaft einzusetzen. Das heißt, die Hoffnung ist da, Abwasser ist eine Ressource. Nicht nur, um Viren zu finden und dann entsprechenden Pandemien oder so vorherzusagen und besser zu verstehen, sondern es ist auch eine Ressource.
Da könnte dann die Erde von der Raumfahrt lernen, wo ja durchaus Abwasser als Ressource eingesetzt wird. Lebenselixier Wasser für Flora und Fauna in Not. Das war die zweite Ausgabe des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Verein Lange Nacht der Wissenschaften, unterstützt von der Kampagne Brain City Berlin. Mit dabei waren heute Professor Jochen Raabe, Geschäftsführer vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin, Regina Gniers, sie leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung der Berliner Wasserbetriebe, und dritte im Bunde war Sonja Jenig, Professorin für aquatische Ökogeographie am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei am Müggelsee. Die nächste Ausgabe erscheint am 6. August, dann reden wir über Fahrradschläuche aus Löwenzahnmilch, Diesel aus Holzschnipseln, Plastiktüten aus Milchsäure, und wir klären, ob das Märchen wahr wird, dass wir bald auch Stroh zu Gold spinnen können. Bioökonomie ist dann unser Thema. Danke für Ihr Interesse, sagt Thomas Prinzer mit dem Zitat am Ende. Es stammt von Thales von Milet, dem griechischen Philosophen. Wasser ist das schönste Ding der Welt. Herzlichen Dank.